Ich möchte Sie herzlich begrüßen heute Abend. Vielleicht haben wir uns, wahrscheinlich haben wir uns noch nicht gesehen, aber ich war schon einmal hier, vielleicht einige von Ihnen, bei einer Missionstagung von Aquila vor einiger Zeit. Und ich danke auch für die Einladung, hierher zu kommen. Ich soll ein paar Worte zu meiner Person sagen. Ich bin ein Österreicher, der in der Schweiz lebt. Also erwarten Sie keinen Schweizer Dialekt. Ich kann gar nicht so gut Schweizerdeutsch. Meine Frau ist Schweizerin. Wir sind seit schon einige Zeit jetzt verheiratet, 26 Jahre. Wir haben 4 Kinder. Also Kinder kann man jetzt nicht mehr sagen bei allen. Die erste, die haben wir in Österreich bekommen, als sie 15 Monate alt war etwa. Die zweite haben wir bekommen aus Rumänien. Und als sie kam, war sie 1,5 Jahre. Der dritte, der war 2 Monate alt, als er zu uns kam in der Schweiz. Ein Schweizer. Und die vierte, die war 10 Jahre alt, als sie zu uns kam. Die ist auch aus Rumänien. Also wir haben ein buntes Gemisch von Kindern. Und ich bin oft unterwegs gewesen und auch immer noch unterwegs in den Ländern im Osten, in Rumänien, auch in Ungarn und Moldawien, Ukraine, Russland und Kasachstan. Der Herr hat das so geführt, dass ich seit 1997 doch recht weit herumkomme, auch in Österreich und Deutschland und in der Schweiz. Ich habe mit Herbert Janssen, vielleicht kennen Sie Herbert Janssen, mit dem habe ich eine Zeit lang arbeite ich bis jetzt immer noch zusammen, schon jetzt bald 20 Jahre. Und bin auch sehr geprägt von ihm. Ich habe ihn kennengelernt auf der Akademie in Basel, wo ich studiert habe. Und später dann, da vergingen viele Jahre und dann habe ich ihn ein zweites Mal dann wieder getroffen und da hat sich dann eine Zusammenarbeit entwickelt. Wir arbeiten sehr viel mit Literatur. Also es ging darum, dass Herbert Janssen gefragt wurde, ob er denn seine Arbeit, die er getan hat, er hat sehr viel am Text gearbeitet, er hat immer wieder übersetzt, für sich selber den griechischen Text übersetzt ins Deutsche. Und da haben sie ihn gefragt, ob er denn das alles mit ins Grab nehmen möchte. Und dann hat er sich dann dran gemacht und hat eine Neue Testament-Übersetzung. Das heißt, es waren damals nur die Briefe des Paulus, hat er übersetzt. Also hat er einfach zusammengeschrieben, was er schon hatte. Und ich bin da dazugestoßen und habe das gesehen und habe dann gesagt, hier müsste man aber noch weiterarbeiten und Fußnoten und Parallelstellen und man müsste die Evangelien noch übersetzen und so weiter. Und dann ist das Neue Testament daraus geworden mit Psalmen, jetzt auch sollen noch die Sprüche dazukommen. Jetzt ist die dritte Auflage, die jetzt gedruckt wird von dem Neuen Testament. Und habe ich kennengelernt, wie mühevoll es ist, eine Bibelübersetzung zu machen. Also ich habe das seither sehr geschätzt, wenn ich höre, dass jemand Bibel übersetzt. Wenn ich denke, wir haben sehr viele Jahre hineingesteckt, um eine möglichst genaue Bibelübersetzung zu bringen, eben und auch mit Parallelstellen und so weiter und Fußnoten. Ja, das ist so ein bisschen etwas über mich. Ich habe früher in Österreich eine erweckliche Arbeit kennengelernt. Das heißt, ich kam dort zum Glauben in Österreich. Ich war selber erst 17 Jahre alt, als ich zum Glauben kam. Und dort hat der Herr im Salzburger Land, es gab wenige Christen, aber im Salzburger Land hat der Herr dann Erweckung geschenkt. Es sind dann doch insgesamt 20 Gemeinden entstanden, nicht so große Gemeinden wie hier. Für Österreich ist 100 Menschen eine sehr große Gemeinde. Ja? Also in Österreich sind die Gemeinden normalerweise sehr klein. Und, Aber der Herr hat viel Gnade geschenkt und ich durfte dort auch meine ersten geistlichen Schritte tun und dann auch mithelfen in der Arbeit, bis der Herr uns in die Schweiz geführt hat. Ja, das eine kleine Einleitung zu mir. Aber ich wollte eigentlich noch einen Vers ganz an den Anfang stellen. Das war 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Vers 2, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 2. Es geht ja um das Thema Gott kennenlernen oder Gott besser kennenlernen. Petrus schreibt dort, Gnade sei euch zuteil und Friede werde euch vermehrt in Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Was Petrus hier sagt, ist, er wünscht den Christen, an die er hier schreibt, Gnade und Friede. Aber er wünscht ihnen nicht nur einfach Gnade und Friede als Formel, nein, nein. Er wünscht ihnen, dass Gnade und Friede vermehrt werden. Also, dass es zunehme. Und wie soll denn Gnade und Friede bei den Gläubigen zunehmen? Manche sagen, ja, wir haben ja schon Gnade, wir sind begnadigt durch Jesus Christus und was will jetzt noch mehr Gnade geben? Nun, Gnade haben wir als Vergebung, ja, aber wir brauchen auch jeden Tag Gnade als Kraft, als Hilfe. Gnade heißt ja, wenn Gott uns beschenkt. Und Gnade kann in die Gestalt von Kraft annehmen oder Befähigung. Gaben, jegliche Hilfe ist aus Gnaden, ist geschenkt. Überhaupt ist alles Gnade, was wir tun. Es ist alles ein Geschenk, was wir für den Herrn tun dürfen. Und er sagt, es soll vermehrt werden bei ihnen und auch der Friede soll vermehrt werden. Je nach Übersetzung, manche übersetzen Gnade und Friede werde vermehrt und manche übersetzen Gnade sei euch zuteil und Friede werde vermehrt, so oder so. Aber eins ist sicher, es soll zu einem Wachstum kommen. Die Christen sollen zunehmen und sie sollen heute mehr Gnade und Friede haben als gestern und morgen mehr als heute. Ich weiß nicht, ob Sie schon über diesen Vers nachgedacht haben, aber wie soll denn die Gnade vermehrt werden oder wie soll denn mein Friede vermehrt werden? Friede haben wir durch den Herrn Jesus Christus, sagt Paulus, der ist in unser Leben gekommen und wir haben jetzt Friede mit Gott, wunderbar. Aber nachdem wir Friede mit Gott haben, soll der Friede vermehrt werden. Das heißt, Friede heißt im Hebräischen Shalom. Und Shalom ist eigentlich mehr noch als das Wort, was wir unter Friede verstehen. Shalom heißt eigentlich Wohlergehen. Und es bezieht sich, und im Griechischen sagt man auch Friede, kann auch Friede mehr bedeuten als einfach ein Waffenstillstand. Ja, Friede ist, wenn es innerlich ruhig wird in unserem Herzen. Und wenn ich innerlich ruhen darf in Gott. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und Paulus sagt, dass der Friede, sagt an vielen Stellen in seinen Briefen am Anfang, dass die Christen Friede haben sollten. Er wünscht ihnen Friede. Also Paulus weiß, dass ein Christ nicht immer innerlich Friede hat. Aber wie kann denn Friede und Gnade vermehrt werden? Das steht hier im Text. Schauen Sie in den Text hinein mit mir. In Erkenntnis Gottes. Das heißt, indem man Gott mehr kennenlernt. Und Jesus Christus. In der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Also Gnade und Friede wird mehr da sein innerlich, wenn ich Jesus Christus und Gott mehr kennenlerne. Und so wie Petrus den Brief begonnen hat, so schließt er ihn auch ab. In 2. Petrus 3, Vers 18, der letzte Vers, da heißt es, wachset aber in Gnade und Kenntnis unseres Herrn, Jesu Christi, unseres Herrn und Retters, Jesu Christi. wachset in Gnade und Kenntnis. Also Petrus möchte, dass wir vorwärts kommen. Und um vorwärts zu kommen, müssen wir Gott besser kennenlernen. Und man fragt sich ja, wie kann ich denn Gott besser kennenlernen? Wie kann ich die Beziehung zu Gott vertiefen? In diesen Tagen möchten wir einige Themen uns anschauen und darüber sprechen, die sehr, sehr kostbar sind. Und diese Themen sind so kostbar, weil die Person so kostbar ist. Und das wichtigste Thema, das es gibt, ist Gott kennenzulernen. Es gibt kein schöneres Thema als diesen Gott, der die kostbarste Person des Universums ist, diesen Gott besser kennenzulernen. Und es darf unser Wunsch sein, Herr, ich möchte eine tiefe Beziehung zu dir bekommen. Ich war vor kurzer Zeit war ich auf einer Freizeit. Da habe ich einen alten Bruder getroffen, den ich schon kannte. Der ist 83 Jahre alt. Und wir sprachen über das Thema Beziehung. Und ich merkte, der versteht etwas von Beziehung. Und er hat mir etwas erzählt von seiner Beziehung zu seiner Frau, die er hatte. Und er sagte, ich hatte so eine Beziehung zu meiner Frau, dass das gibt es nicht ein zweites Mal. Sie hat seine Frau früh verloren. Sie war durch einen Unfall. Sie waren 26 Jahre verheiratet. Er hat spät geheiratet. Und er hat gesagt, als ich meine Frau verloren habe, das war wie eine Entrückung. Die war mit einem Schlag war sie weg und ich habe sie gar nicht mehr gesehen. Auch nicht als Tote. Hat sie nicht mehr gesehen. Er durfte sie nicht anschauen. Sie war so schlimm zugerichtet von dem Unfall. Mit einem Mal war sie weg. Und wir haben dann ein bisschen gesprochen über Beziehung. Und er hat gesagt, ich habe ein Traktat geschrieben über das Thema. So ein Traktat für Nichtchristen eigentlich. Und ich habe mir dieses Traktat durchgelesen. Und das möchte ich ein bisschen als Aufhänger verwenden für die heutige Botschaft hier. Das heißt, ich werde einige Dinge daraus nehmen. Wenn uns bewusst wird, auf welchen Elementen eine Freundschaft zwischen zwei Personen beruht, wird deutlich, was wichtig ist, wenn man eine total unbekannte Persönlichkeit nicht nur flüchtig kennenlernen möchte. Normalerweise ist dem Menschen Gott total unbekannt, aber er ist die schönste und herrlichste Persönlichkeit, die es gibt. Diesen Gott kennenzulernen ist das Thema der ganzen Bibel. Gott kennenzulernen, eine Beziehung zu haben zu diesem Gott. Eine angestrebte, ernsthafte Beziehung beruht auf Freiwilligkeit, ist zeitintensiv und lebt vom Gespräch, vom regen Gedankenaustausch. Eine ernsthafte Beziehung mit einer Persönlichkeit braucht Freiwilligkeit, braucht Zeit und braucht Gespräch. Ich möchte hier noch etwas vorlesen. Zwei Dinge sind für viele Menschen überraschend. Zuerst die Entdeckung, dass der Mensch nach Aussagen der Heiligen Schrift eigens dazu geschaffen wurde, über eine ganz persönliche Beziehung zum Schöpfer an dessen Glück teilzunehmen. Uns zu beglücken, das ist sein Ziel für das Leben jedes Menschen, den er geschaffen hat. Nicht weniger als das. Zweitens erstaunt nicht wenige, dass ein persönliches Verhältnis zum Schöpfer nach denselben Spielregeln möglich ist wie eine gute Beziehung unter Menschen. Die engste Beziehung unter Menschen, die wir kennen, ist die Ehebeziehung. Und die Beziehung zum Schöpfer und die Beziehung zum Ehepartner hat sehr, sehr viel gemeinsam. Und ich möchte gerne heute, dass wir ein bisschen uns über diesen Gedanken, ein bisschen darüber Gedanken machen. Wir Menschen sind also geschaffen, um von Gott beglückt zu werden. Manche Christen haben das vergessen. Und es ist gut, wenn auch Christen darüber nachdenken, neu darüber nachdenken. In dem Psalm 1, Vers 1 lesen wir, Psalm 1, Vers 1, lesen wir das Wort glückselig. Ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung Sie haben, vielleicht die Schlachter oder die Luther, aber wenn Sie, ich weiß nicht, bei manchen steht hier wohl dem Menschen, ja, wohl dem Menschen, aber wenn Sie das Hebräische lesen würden, das erste Wort, das in den Psalmen steht, heißt glückselig. Noch besser übersetzt, selig. Denn es gibt eine Steigerungsform von glücklich. Glücklich, glückselig, selig. Das ist so. Selig, das ist oberstes Glück. Das haben wir im Deutschen auch. Wir verwenden das Wort selig nur ganz selten. Aber manchmal im Spaß, aber manchmal auch im Ernst. Wir sagen, die Kinder, siehst du, jetzt sind sie selig. Oder er schläft selig, ja. Selig ist höchste Form von Glück. So beginnen die Psalmen. Glückselig, nein, selig ist der Mensch, der nicht bei den Gottlosen verweilt, sondern seine Lust hat am Wort des Herrn, am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Also Psalm 1 beginnt mit Glückseligkeit, mit höchster Seligkeit und Psalm 2 endet mit diesem Wort. Also nicht ganz mit dem Wort, der letzte Vers im Psalm 2, da heißt es, Psalm 2, Vers 12, der letzte Satz, Sie müssen also bei Psalm 2, Vers 12 den letzten Satz suchen, da heißt es, selig sind alle, die Zuflucht nehmen bei ihm. Und dieser ihm ist der Sohn. In Psalm 2, Vers 12 heißt es, küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommet auf dem Wege, denn gar leicht entbrennt sein Zorn. Selig sind alle, die Zuflucht nehmen bei ihm. Auch hier im Hebräischen das Wort selig. Also Psalm 1 beginnt mit selig und Psalm 2 endet mit selig. Und das ist die Einleitung zu dem größten, schönsten Liederbuch, das die Hebräer, die hebräischen Menschen hatten. Diese Psalm 1 und 2 sind zwei Einleitungspsalme. Psalm 1 spricht vom Wort Gottes, Psalm 2 spricht vom Sohn Gottes. Und das sind die zwei Dinge, die der Mensch braucht, um glücklich zu sein. Um wirklich selig zu sein, braucht der Mensch eine Beziehung zum Wort Gottes und eine Beziehung zum Sohn Gottes, bei dem er sich bergen kann. Gott weiß warum. Gott ist ein Gott der Beziehung. Und eine Beziehung lebt vom Wort, vom Sprechen. Und deshalb beginnt er mit dem Wort. Er sagt, selig ist, wer über mein Wort nachdenkt und darin liest, seine Lust hat, seine Freude hat am Wort des Herrn, am Gesetz. Wir sagen Gesetz, aber das steht nicht so. Im Hebräischen heißt es die Tora. Und die Tora ist nicht einfach das Gesetz. Die Tora ist die Weisung des Herrn. Die Weisung, genau das Wort Lehre, Weisung heißt dieses Wort eigentlich. Also wenn ein Mensch eine Beziehung zu Gott haben möchte, braucht er das Wort und er braucht den Sohn Gottes. Da kann ich Gott kennenlernen. Also Gott möchte den Menschen beglücken, an seiner eigenen Glückseligkeit teilhaben lassen. Diese persönliche Beziehung zu diesem Herrn und Schöpfer läuft nach gewissen Regeln ab. Und ich möchte gerne jetzt mit Ihnen zwölf Dinge besprechen, die für eine Beziehung wichtig sind. Und zwar 12 Paare. Das erste Wort wird immer das sein, was eine Beziehung für eine Beziehung hinderlich ist. Und das zweite Wort wird immer das sein, was für die Beziehung hilfreich ist. Das gilt für jede Beziehung unter Menschen und das gilt vor allem für eine Beziehung mit Gott. Also, Hinderliches und Hilfreiches. Erstens, Druck. Druck ist hinderlich für eine Beziehung. Fremdbeeinflussung ist hinderlich für eine Beziehung. Und das, was fördert, was hilfreich ist, ist Freiwilligkeit. Gott weiß das und wir wissen das auch. Wir wissen, dass wir auf Druck keine Beziehung, wirkliche Beziehung herstellen können mit jemandem. Aber wir wissen, dass es, wenn ich mich freiwillig entscheide für einen Menschen, dann kann ich eine Beziehung beginnen. Und dann wird sie echt und dann wird sie schön. Der Schöpfer möchte uns unvorstellbar glücklich machen. Unvorstellbar glücklich machen. Aber den letzten Schritt tut nicht er. Den letzten Schritt tun wir. Er bereitet alles vor, um uns glücklich zu machen. Aber den letzten Schritt tut nicht er. Er steht vor der Tür und klopft. Oder er steht vor der Tür und ruft. Wie man das früher gemacht hat, als man noch keine Glocke hatte, hat man gerufen, draußen vor der Tür. Er steht draußen vor der Tür und klopft und ruft. Aber er drängt sich nicht auf. Wissen Sie, was ein chinesischer Christ mal gesagt hat? Er hat gesagt, wissen Sie, ich habe mich bekehrt zu Jesus Christus aufgrund von Lukas 24, Vers 28. Was steht da? Der Herr Jesus ging mit den Emmaus-Jüngern bis zu dem Dorf, wo sie wohnten. Und als sie dort ankamen, stellte er sich so, als wollte er weitergehen. Der hat sich nicht aufgedrängt. Der hat nicht gesagt, kann ich nicht bei euch übernachten? Nein, er hat gewartet, bis sie gefragt haben, ach komm, bleib doch bei uns, es ist schon Abend geworden. Der Tag hat sich geneigt, komm. Der Herr hat sich nicht aufgedrängt. Und das ist die Art Gottes. Und das hat diesen jungen Menschen so überwältigt, dass er gesagt hat, diesen Jesus Christus, den möchte ich dienen, den möchte ich gehören. Der drängt sich nicht auf, der wartet auf eine Beziehung. Wie tief die Beziehung zu dem Herrn Jesus sein wird, das werden Sie bestimmen. Das wird nicht er bestimmen. Und ich spreche jetzt zu Christen. Und wenn Sie nicht Christ sind, dürfen Sie auch sich angesprochen fühlen. Aber ich spreche in erster Linie zu Christen. Wie tief unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus wird, bestimmen wir, nicht er. Die Tür ist ganz offen von seiner Seite her. Oder wenn ich jetzt als das andere Bild nehme, er wartet darauf, dass man sich ihm öffnet. Also Druck und Freiwilligkeit. Freiwilligkeit ist von höchstem Wert für eine gute Beziehung. Und manche Christen haben das nicht verstanden. Es gibt junge Christen, für die war Christentum immer Zwang. Die Eltern haben ja gesagt, ich muss. Und die in der Kirche haben sie gepredigt, ich muss. Und für sie, die haben keine Beziehung zu Jesus Christus. Sie sitzen jahrelang in der Versammlung, aber haben keine Freude in ihrer Beziehung und haben vielleicht gar keine wirkliche Beziehung zu dem Herrn. Für die ist Beten ein Muss. Wie kann Beten ein Muss sein? Mit diesem herrlichen Schöpfer zu sprechen, kann doch niemals ein Muss sein. Das ist ein Bedürfnis. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich Gott noch nicht wirklich verstanden. Zweitens, Vorurteil ist hinderlich und Unbefangenheit ist hilfreich. Vorurteil ist hinderlich für eine Beziehung. Wenn man von vornherein sich schon sein Urteil gebildet hat über eine Persönlichkeit, die man noch gar nicht kennt, das hindert eine Beziehung. Auf der anderen Seite Unbefangenheit, das heißt eine Offenheit, ein positiver Vorschuss, dass man sagt, ich kenne diese Person nicht, aber ich bin offen. Und normalerweise sind wir Menschen so geschaffen, dass wenn wir Leute kennenlernen, die wir noch nie gesehen haben, vielleicht einige von Ihnen haben mich noch nie gesehen, wenn wir uns treffen und wir begrüßen uns, dann werden sie zuallererst mir einen positiven Vorschuss geben. Sie werden nicht zuallererst sagen, na, aus der Schweiz kann nichts Gutes kommen oder so. Nein, das werden sie nicht sagen. Es sei denn, es ist, sie haben so viel Schlechtes erlebt im Leben, dass, man sagt, dass sie sagen, ich traue keinem Menschen mehr. Es gibt Menschen, die haben Furchtbares erlebt, die trauen überhaupt niemandem mehr. Ja? Aber normalerweise, wenn man ein gesundes, normales Menschen, normaler, gesunder Mensch ist und normal aufgewachsen, dann hat man einen Vertrauensvorschuss gegenüber Leuten, die man noch nicht kennt. Und man schaut mal, man lernt sie einfach mal kennen. Genauso ist es bei der Beziehung zu Gott. Drittens, Misstrauen ist hinderlich und Vertrauen ist hilfreich. Was hat der Satan gemacht bei Eva? Gott hat Adam und Eva geschaffen, hat sie in den Garten gesetzt, hat ihnen alles geschenkt und da hat er einen Baum hingestellt und gesagt, den Baum, das ist der Prüfbaum. An dem möchte ich eure Liebe prüfen. So hat er nicht gesagt, aber das war der Gedanke dahinter. Er hat gesagt, von dem Baum sollt ihr nicht essen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das sollt ihr nicht essen. Aber ansonsten hat er sie nur überhäuft mit Geschenken. Alles geschenkt. Und Adam und Eva hatten eine gute Meinung über Gott, der sie ihnen alles beschenkt hat. Aber dann kommt der Satan und was für einen Gedanken sät er in die Eva? Misstrauen. Gott meint es gar nicht gut mit euch. Deshalb lasst ihr euch nicht essen von diesem wichtigen Baum. Da siehst du, was das für ein Gott ist. Und jetzt bekommt das erste Mal Misstrauen in das Denken der Menschen hinein. Und wenn Gott mit dem Menschen eine Beziehung beginnt, zeigt er ihm, du kannst mir vertrauen. Und wenn man die Bibel liest, merkt man, die Bibel ist an so vielen Stellen eine Werbung für Gott. Vertraue mir, vertraue mir. Abraham, Gott hat ihn herausgeholt, Gott hat ihm eine Verheißung gegeben. Und dann musste Abraham eins lernen, vertraue Gott, vertraue ihm noch mehr, vertraue ihm mehr. Und er hat seine Schulen, seine Lektionen, seine Schule durchmachen müssen, seine Lektionen lernen müssen. Klar, aber er hat gelernt. Und er kommt zu dem Punkt, wo er so weit Gott vertraut, dass er selbst dann, wenn Gott ihm einen Befehl gegeben hat, den er wirklich nicht versteht, selbst dann hat er gehorcht, ihm vertrauen. Opfere deinen Sohn auf dem Berg Moria. Gott will uns Menschen dahin bringen, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Und dass wir und eine Beziehung auch unter Menschen beginnt eigentlich mit Vertrauen. Man sagt, der Schlüssel zu einer Beziehung ist das Vertrauen. Hier sind Menschen, die sind verheiratet. Wenn ich sie frage, wie hat das begonnen, die Beziehung zu ihrer Frau oder zu ihrem Mann, dann werden sie mir erzählen, ich habe diesen Menschen mehr und mehr vertraut. Wir sind zu der Beziehung gekommen, in der wir stehen, durch Vertrauen. Bei Gott ist es auch so. Der Schlüssel zur Beziehung zu Gott ist Vertrauen. Die Bibel nennt das Glauben. Glauben in seine guten Charaktereigenschaften und in seine guten Verheißungen. Lesen Sie mit mir Psalm 25, Vers 14. Psalm 25, Vers 14. Da gehen wahrscheinlich jetzt die Übersetzungen ein wenig auseinander, aber das interessiert mich jetzt, was in Ihrer Übersetzung steht. Psalm 25, Vers 14. Bei mir steht, die Vertrautheit des Herrn ist für die, die ihn fürchten und ist dazu da, seinen Bund sie kennenzulassen. Erster Teil, die Vertrautheit des Herrn ist für die, die ihn fürchten. In der Fußnote steht bei mir, der vertraute Umgang des Herrn ist mit denen, die ihn fürchten. Oder die vertraute Mitteilung des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Steht es bei Ihnen so ähnlich? Ja, oder wie steht es? Dass die Geheimnisse und keine Fußnote? Nee. In der Elberfelder steht der vertraute Umgang. Das ist gut. Der Herr ist demjenigen Freund, der ihn fürchtet. Das ist sehr gut. Es geht hier um das Wort Vertrauen, das hier drin steckt. eine vertraute Mitteilung, etwas, was man nur einem Freund sagt. Ja? Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. In Jakobus 1, Vers 5 lesen wir, wenn jemand Weisheit mangelt, bitte er sie von Gott. Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand von unter euch an Weisheit mangelt, erbitte er sie von Gott, der allen mit Einfalt gibt und nicht Vorwürfe macht. Wenn man zu Gott kommt und ihn bittet, darf man wissen, ich komme zu einem Gott, der macht mir nicht Vorwürfe. Wenn ich zu ihm sage, ach Herr, ich bin so töricht, ich brauche Weisheit, dann sagt der Herr nicht, Mensch, bist du töricht. Nein, sagt er nicht, er macht keine Vorwürfe. Er kommt mit seiner Hilfe, sagt, ich weiß, dass du mich brauchst. Ich gebe dir die Weisheit. Der mit Einfalt gibt, das heißt ohne Hintergedanken. Gott ist nicht so, dass er sagt, na, dem Thomas habe ich schon einmal früher was gegeben, hat er gebetet und hat es missbraucht, dem gebe ich es nicht mehr. Nein, macht er nicht. Er gibt in seiner Liebe weiterhin. Er gibt und gibt, das ist seine Art. Das heißt, er selber gibt einen positiven Vorschuss und er selber setzt ein gewisses Vertrauen in uns. Deshalb hat er uns das Wort Gottes anvertraut. Wir sollen es weitergeben. Viertens. Hinderliches ist Gleichgültigkeit. Was eine Beziehung hindert, was hinderlich ist für eine Beziehung, ist die Gleichgültigkeit. Was hilfreich ist für eine Beziehung, ist Interesse. Wenn der andere Interesse zeigt, fördert das meine Beziehung. Und wenn ich Interesse zeige zu dem anderen, fördert das die Beziehung. Wenn ich mich aber nicht interessiere, wenn ich gleichgültig bin dem anderen gegenüber, wird keine Beziehung entstehen. Wenn der andere für mich Luft ist, wird keine Beziehung entstehen. In Sprüche 28, Vers 9, lesen wir, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf die Tora, auf die Weisung, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Also hier sagt Gott, wenn jemand mir gegenüber gleichgültig ist, auf das gar nicht horchen will, was ich ihm sage und zu sagen habe, meinst du, dass ich dann zuhöre, was du sagst? Wenn du nicht hören willst auf das, was ich sage, wenn du gleichgültig bist mir gegenüber, wie kannst du erwarten, dass ich mich interessiere für dich? Nun, Gott interessiert sich trotzdem für uns, aber es entsteht keine Beziehung. Wenn jemand nicht hinhört zum Wort Gottes, dann wird keine Beziehung entstehen. Und das ist in der Ehe so, wenn man nicht mehr wirklich Interesse zeigt am Ehepartner, dann wird die Beziehung sterben. Fünftens, was hinderlich ist für eine Beziehung, ist Respektlosigkeit. Respektlosigkeit. Und was hilfreich ist für eine Beziehung, ist Wertschätzung, Achtung. Sprüche 15, Vers 29. Jahwe ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten hört er. Hier steht im Hebräischen nicht das Wort Gottlosen, bei Ihnen steht wahrscheinlich auch Gottlose. Hier steht im Hebräischen nicht Gottlos. Im Hebräischen steht ein Wort, das kann man übersetzen entweder als Frevler oder als Ehrfurchtslose. Frevler und Ehrfurchtslose. Es geht um die Respektlosigkeit. Es geht nicht, dass diese Menschen keinen Gott haben. Nein, die sind oft sehr fromm. aber sie sind respektlos. Sie haben keinen Respekt vor Gott, keine Achtung. Sie freveln. Das ist das hebräische Wort hier. Also, Ehrfurchtslosigkeit, Respektlosigkeit, das zerstört. Und das ist nicht hilfreich oder hinderlich für eine Beziehung. Das andere, Wertschätzung. Nun, wir haben es gerade vorher gelesen im Psalm 25, Vers 14. Die vertraute Mitteilung des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Fürchten heißt hier im Sinne von wertschätzen. Fürchten ist hier nicht im Sinne von Angst haben. Der Zusammenhang macht es klar. Angst hat zu tun mit Dunkelheit, mit Ungewissheit. Bei Gott haben wir es nie mit Ungewissheit zu tun und mit Dunkelheit, sondern Gott ist nicht einer, der in der Dunkelheit wartet und auf uns lauert und uns irgendwie was Böses tun möchte. Nein, dann müssten wir Angst haben vor ihm. Aber er ist einer, vor dem wir Furcht haben. Und Furcht ist was anderes als Angst. Das Hebräische und Griechische hat hier das gleiche Wort. Das Deutsche ist hier reicher. Und im Deutschen müssen wir zwei Wörter verwenden und wir müssen sie unterscheiden, je nach Zusammenhang. Aber hier ist ganz klar, wenn es von Gott die Rede ist, reden wir nicht von Angst, sondern von Furcht. Das ist so etwas wie die Beziehung von Kindern und Eltern. Kinder wissen, sie sind von den Eltern geliebt, aber sie fürchten die Eltern auch. Wenn sie es nicht fürchten, dann wären sie ungehorsam. Die Kinder wissen um Konsequenz, aber sie wissen, dass sie geliebt sind. Sie haben keine Angst vor den Eltern. Oh nein, hoffentlich nicht. Aber sie fürchten sie. In der Ehe ist es auch so. Epheser 5, der letzte Vers. So auch ihr, ihr Männer, liebt eure Frauen und die Frauen, dass sie vor dem Mann Furcht habe, dass sie den Mann fürchte. Das wird meistens übersetzt mit Ehrfurcht habe. Das ist auch der Sinn der Stelle. Die Frau hat Ehrfurcht vor dem Mann, der sie liebt, aber sie respektiert ihn zutiefst. Also, Achtung und Wertschätzung, das wird eine Beziehung zum Blühen bringen, wenn der andere merkt, an der Art, wie er mit mir umgeht, der respektiert mich, der nimmt mich ernst, der macht keine dummen Witze über das, was ich sage, der nimmt mich voll und ganz, das fördert Beziehung unter Menschen und es ist genauso mit Gott. Sechstens, Selbstsucht ist hinderlich für eine Beziehung und Selbstlosigkeit ist hilfreich für eine Beziehung. Geben ist seliger als nehmen. Das weiß man in der Ehe, das weiß man in sonstigen Beziehungen und Freundschaften und das weiß man in der Beziehung zu Gott. Es geht darum, eine Beziehung, wenn die Beziehung enger werden soll, dann muss ich einer werden, der gibt, nicht der erwartet. Wenn ich vom anderen erwarte, was er alles für mich tun sollte, wird die Beziehung nicht gefördert. Wenn ich aber gebe für den anderen und mich dafür interessiere, dass es dem anderen gut geht, dann wird das die Beziehung sehr fördern. Und zu Gott auch. Haben Sie schon mal daran gedacht, dass der Herr Jesus auch etwas gern von uns haben möchte? Dass er auch Freude haben möchte an unserer Beziehung? Dass er auch wartet am Morgen, wenn Sie so hastig an seinem Zimmer vorbeihuschen, wo er wartet, wo man eigentlich normalerweise mit ihm die Bibel gelesen hätte und Zeit mit ihm verbracht hätte, dass er sich darauf gefreut hätte, auf Zeit der Gemeinschaft mit uns? Das ist nämlich so. Warum sagt er mit Schmerzen zu der Gemeinde oder zu diesen dort in Ephesus, Offenbarung 2, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Du hast meine Liebe in Anspruch genommen, aber du hast die Liebe zu mir verlassen. Also, eine Beziehung wird gefördert durch Selbstlosigkeit im ganzen Wesen. Auch in der Ehe ist das so. Wenn ich will, dass meine Ehe aufblüht, dann muss ich in selbstloser Weise mich kümmern um den Ehepartner, dass es ihm gut geht. Dann wird die Beziehung aufblühen, Wenn ich erwarte, erwarte und erwarte, dann wird das nicht besser werden mit der Beziehung. Dann wird das eher hinderlich sein. Und wenn ich für mich was haben möchte, wenn ich den anderen missbrauche oder gebrauche für mich. In der Welt sagt man, ich liebe dich und meint, ich liebe mich und dazu brauche ich dich. Das ist falsche Vorstellung von Liebe. Machen wir an diesem Punkt eine Pause, dass wir noch genug Kraft haben für den zweiten Teil.